Herzlich willkommen, ihr Abwasserhelden und Heldinnen da draußen. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Abwasser Talk. Heute mal das Intro von mir. Und wen habe ich mit dabei?
Hi, hier ist Linda aus Kaiserslautern.
Linda, was machst du denn jetzt hier? Ich dachte, Klaus oder Sascha ist mit dabei. Aber warum bist du mit dabei? Erzähl doch mal.
Ja, ich habe hier am Anfang des Jahres gehört, dass ihr offen seid für Gastmoderation und dachte, ich melde mich mal. Und hier bin ich.
Ja, sehr gut. Ich habe ja, Linda hatte eine kleine Anekdote an der Stelle. Linda hatte sich damals, Linda ist eine treue, hat einen Podcast hatten als Gastmoderatorin beworben. Und er hat uns geschrieben, sage ich mal. Ne? Und wir hatten ja auch schon verschiedene Gastmoderatoren dabei. Und Linda und ich haben dann kurz miteinander geschrieben und uns auf der IFAD gesehen und kennengelernt. Richtig. Na, Linda?
Ja, genau. Das hat gut gepasst. Also wir sind da mit ganz vielen Studenten hingegangen zur IFAD und ich habe die Exkursion geleitet. Und dann habe ich natürlich ausgemacht, dass unsere Exkursionsgruppe an eurem Standfest sein muss. Das war ein Must-Have in der Liste.
Ja, sehr gut. Was machst du denn in Kaiserslautern? Sagt man eigentlich umgangssprachlich Lautern oder sagt man immer Kaiserslautern?
Lautern ist gut, ja.
Okay.
Aber wenn ich
Was machst
anfange
du in
mit
Lautern?
Lautern... Dann. Ich habe dort studiert und jetzt promoviere ich dort. Also ich habe Biophysik studiert, das ist im Fachbereich Physik. Promoviere jetzt aber in der Abwasserreinigung bei den Bauingenieuren, halt so habe einmal das Gebäude gewechselt und damit auch irgendwie den Fachbereich. Und dort habe ich mich am Anfang mit Mikroschadstoffen beschäftigt, die Kombination aus Ozonung und granulierter Aktivkohle. Und jetzt seit Juli habe ich ein neues Thema zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm. Also einmal das Thema geändert und neu begonnen und ja, bin ich jetzt auch gespannt drauf.
Aha. Aber wie kommst du jetzt, du hast Biophysik studiert. Wie bist du damals nach dem Abitur dazu gekommen, Biophysik zu studieren?
Ich habe schon gemerkt, dass ich was in Richtung Physik machen will, habe dann aber auch für mich gemerkt, also ich hatte schon einen Bio-Leistungskurs und habe gemerkt, okay, ich möchte das nicht verlieren. Und dann habe ich tatsächlich einfach geguckt, okay, normalerweise gibt es Biochemie, vielleicht gibt es auch Biophysik. Und tada, in Google hat mir angezeigt, es gibt es direkt in Kaiserslautern. Ich kam aus der Gegend, dann war das super und es war totales Glück, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das angefangen habe, gab es diesen Studiengang erst dreimal in Deutschland, in Berlin, in Kaiserslautern und in Saarbrücken. Und
Okay.
glücklicherweise eben auch in meiner Region.
Wie bist du denn zu dem Thema, wie bist du zur Wasserwirtschaft dann nochmal gekommen?
Ja,
Das Haus war
also
neben euch, habe ich gehört, aber wie bist du dazu gekommen?
Also Biophysik beschäftigt sich mit allen drei Naturwissenschaften. Und der Gedanke ist dabei, in der Natur gibt es halt, wenn es eine Problematik gibt, nicht nur eine Naturwissenschaft, sondern man überlegt sich das aus dem Blickwinkel aller drei Naturwissenschaften zusammen. Und mit diesem Blickwinkel auf die Kläranlage zu schauen, ist super spannend, weil die Kläranlage ist ein Top-Beispiel für, ich habe ein Problem, dreckiges Abwasser. Und guck von allen Richtungen der Naturwissenschaft drauf. Ich habe zuerst die physikalische Reinigung, dann die chemische Reinigung und dann die biologische Reinigung. Und dieses interdisziplinäre Denken, dass das einfach schon verwendet wird, das fand ich so spannend. Und dann noch der Gedanke, man macht Umweltschutz. Das war die beste Kombi, die ich mir vorstellen konnte. Und dann habe ich schon während des Studiums meine Wahlpflichtfächer schon in die Richtung dann ausgesucht, habe dann auch die Kläranlage Kaiserslautern besucht und habe dort zum ersten Mal von der Problematik von Mikroschadstoffen erfahren und dann eben erfahren, okay, die Kläranlage zaubert leider noch nicht alles raus, was wir im Abwasser haben. Es gibt noch Forschungsbedarf und ich schätze das sehr, sehr wert, dass ich eben diesen interdisziplinären Hintergrund habe. Also auch bei diesem neuen Projekt, wo es um Phosphorrückgewinnung geht, da sind wir ein großes Team aus Chemikern, Physikern, Maschinenbauern, Bauingenieuren. Und da ist es eben super, dass ich den Hintergrund an der Naturwissenschaft habe, aber jetzt die Anwendung im Bauingenieurwesen, dann kann ich mit jedem eigentlich ganz gut reden und verstehe die unterschiedlichen Welten, nenne ich es mal so.
Welche Welt hat uns das denn heute erwischt? Über welches Thema sprechen wir heute?
Ja, heute machen wir ein Thema, was ich in meiner Promotion noch nicht gemacht habe und deswegen super spannend finde, mal Neues davon zu erfahren. Und wir gucken mal, wie es denn aussieht mit Wasserwiederverwendung. Also das Wasser, was aus der Kläranlage rauskommt, nicht direkt in den Fluss zu geben, sondern eben nochmal irgendwo zu nutzen. Ich denke, das ist ein super spannendes Thema, was immer mehr gebraucht wird in Deutschland. Und ich der Meinung bin, dass man auch viel mehr offen sein muss für diese Nutzung. Und ich glaube, das geht am besten, wenn man ein bisschen was darüber in einem Podcast erfährt.
Das glaube ich auch. Immer wenn ich immer diesen Begriff Wasserwiederverwendung höre, ne, dann denke ich immer, damals, als ich in diese Branche gekommen bin, da bin ich mit meinem alten Chef, ne, mir durch die neuen Bundesländer gefahren, hier durch Brandenburg, Sachsen-Anhalt. Und dann hat er mir immer damals die Felder gezeigt, ne, das assoziiere ich damit übrigens, auch wenn das natürlich komplett, also ist nochmal eine unterschiedliche Welt. Dann sind wir die Autobahn gefahren und links und rechts waren Felder. So, und dann hat er mir damals von Verrieselungen erzählt. Kennst du noch das Thema Verrieselung?
Ich habe es im Podcast bei euch schon immer mal wieder ein bisschen gehört. Aber tatsächlich hatte ich es nicht im Studium oder so.
Assoziiere ich immer jetzt mit Wasserwiederverwendung.
Ja.
Aber ich glaube, das ist nicht komplett richtig, ne? Wir hatten ja auch mal einen Podcast mit der Kollegin von Bad Oeynhausen, ne? Die an Trinkwasserknappheit dort zu tun haben. Dann würde ich mal sagen, holen wir mal unseren Gast dazu. Ja?
Genau.
Und der nimmt uns mal mit auf die Reise von der Wasserwiederverwendung, was es bedeutet, ja, und wo er zu tun hat. Markus.
Ich hoffe, ich kann euch mit auf die Reise nehmen und herzlichen Dank nochmal für die Einladung zu eurem Format Abwassertalk. Ich freue mich heute an der Stelle dabei zu sein und ja, euch eine spannende Folge liefern zu können.
Wer bist du, Markus? Wo kommst du her und was machst du?
Ja, mein Name ist Markus Büttner. Ich bin 30 Jahre alt und mittlerweile jetzt 2 Jahre bei der Stadtentwässerung Schweinfurt tätig. Das als Umweltingenieur. Damals hat meine Reise auch schon bei der Stadt Schweinfurt begonnen. Und zwar habe ich 2010 auf der Kläranlage in Schweinfurt im Umweltlabor zum Chemielaboranten gelernt. War damals auch entsprechend dann ja nach der Ausbildung tätig. Und habe mich dann dazu entschieden, über einen zweiten Bildungsweg mein Fachabitur bzw. Abitur nachzuholen in 2 Jahren, um dann studieren zu können. Und das habe ich dann auch in Hof gemacht, an der Hochschule in Hof. Und ja, da habe ich meinen Bachelor im Umweltingenieurswesen absolviert und abgeschlossen. Hatte dann aber wieder Lust, ein bisschen mehr in die Praxis zu gehen und über eine kurze Zwischenstation in Karlstadt. In der Trinkwasserversorgung bin ich jetzt wieder zurück auf der Kläranlage in Schweinfurt, was mich ganz glücklich macht und auch mit dem spannenden Thema der Wasserwiederverwendung beschäftigt, unter anderem.
Dann bist du jetzt auf der Kläranlage Schweinfurt erwischen, würde ich gerade.
Korrekt, ja, ich bin jetzt gerade noch auf der Arbeit.
Nimm uns mal mit, wie ist die Kläranlage Schweinfurt aufgebaut? Und allgemein, ja, nimm uns mal mit.
Ja, wir haben tatsächlich auch schon ein bisschen was gehört bezüglich der 3 Reinigungsstufen. Also es ist eine ja relativ ja konventionelle Reinigung, dreistufige Kläranlage mit eben der physikalischen Reinigung zu Beginn, der folgenden biologischen Reinigung und auch simultan chemischen Reinigung. Die Kläranlage Schweinfurt ist für 250.000 Einwohnergleichwerte ausgebaut, also ist schon eine etwas größere Anlage, beziehungsweise in der größten Größenklasse. Und wir behandeln ungefähr 20.000 Kubikmeter Abwasser pro Tag. Und ja, dementsprechend eine nicht ganz so kleine Kläranlage, sind aber auch sehr geprägt von industriellem Anteil. Also von diesen knapp, jetzt muss ich ein bisschen ausholen vielleicht, dass
Hol aus.
die. Dass die, Be okay. Dass die Belastung tatsächlich etwas schwankend ist. Das heißt, unsere Belastung der Kläranlage ist nicht immer an der Grenze von 250.000 angelehnt, sondern die schwankt sehr saisonal bedingt zwischen 130 und 160 bis 180.000 Einwohnergleichwerten, kann in der Spitze das Ganze auch übersteigen. Und das hängt vor allem eben damit ab, wie dann Gewerbe oder Industrie produziert. Und ja, die Stadt Schweinfurt hat rund 80.000 Einwohner, beziehungsweise mit den entsprechenden umliegenden Gemeinden. Und das heißt, wir haben auch in der Regel so einen Anteil von 50-50 von kommunalem Abwasser und industriellem Abwasser. Das heißt, wir sind schon sehr industriell geprägt. Das, was die Anlage hier in Schweinfurt eben auch ein bisschen charakterisiert.
Was ich aber auch noch spannend finde, also vielleicht als kurzer Hintergrund, als wir uns auf der IFAD getroffen haben, Daniel, danach habe ich ja noch die Kläranlage Schweinfurt kennengelernt und eben auch Markus. Und dort ist mir direkt was aufgefallen, etwas, was es sonst so nicht auf einer Kläranlage gibt. Und damit meine ich jetzt nicht die Pilotanlage, über die wir später noch sprechen.
Okay.
Ja, Markus, was kann ich meinen?
Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, ja.
Kannst du mal kurz erklären, wie es dazu kam und was es ist?
Ich hoffe, du sprichst das ehemalige Vorklärbecken an.
Ja.
Okay, ja. Die Kläranlage Schweinfurt existiert jetzt schon seit 1960 mit Inbetriebnahme. Und seitdem hat sich einiges hier auf der Anlage verändert. Glücklicherweise hat man ja in der Vergangenheit auch immer gut mitgedacht und hat sich relativ viel Platz reserviert für die Anlage. Das heißt, mit einer Fläche von 13 Hektar ist die Anlage sehr groß, hat auch sehr viele Grünflächen, was das Ganze so ein bisschen häufig ein bisschen, ich sag mal, idyllisch macht und häufig auch so ein bisschen als parkähnliche Anlage bezeichnet oder bezeichnen lässt. Und wir haben damals die mechanische Reinigung, das war sogar noch vor meiner Ausbildung, 2009, ist das Ganze eben ein bisschen verändert worden vom Fließschema. Und dementsprechend ist das ehemalige alte Vor- bzw. Nachklärbecken nicht mehr in Betrieb gewesen. Und man hat sich anstatt zum Abriss dazu entschieden, das Ganze zu einem Biotop umzufunktionieren. Und das ist jetzt so ein bisschen der, ja, betriebseigene Badeteich, ist ein sehr idyllisches Plätzchen, auch schön, um dort mal seine Mittagspause verbringen zu können.
Gehen da wirklich Leute baden?
Ich glaube, das kann die Linda besser beurteilen.
Ja.
Also Linda ist zur Kläranlage gekommen und dann hat sie viele Leute baden sehen und du warst der Bademeister.
Nein, aber wir hatten ja die Studentengruppe und ich habe noch den Studenten gesagt, nee, wir müssen jetzt bald zum Zug, wir haben keine Zeit dafür. Aber wie es dann so ist, mein eigener Hiwi grinst mich an und nickt, während ich sage, es geht nicht, nickt weiter und dann ist er rausgegangen und reingesprungen. Also da gibt es durchaus Personen, die mal reingehen. Und das geht anscheinend sehr gut.
Ja, und es ist anscheinend so schön, dass man das auch bei nicht ganz so schönem Wetter machen möchte. Weil ich glaube, damals im Mai war nicht das allerbeste Wetter, als ihr zu Besuch wart.
Ja, ich glaube, das war dem egal. Aber
Es sah
es
so
sah
aus.
wirklich sehr schön aus. Also das ist wirklich, wo man denkt, okay, woanders geht man extra zu einem Baggersee. Da ist natürlich, fällt auf, es ist kreisrund. Das ist vielleicht eher untypisch für einen Baggersee. Aber da einfach mal eine Bademöglichkeit an der Kläranlage zu haben, das ist schon echt besonders. Ja.
Ist denn aber kein Becken, oder? Ist das ein Becken oder ist das
Das
ein Graben?
ist noch ein Betonbecken mit auch dem
Krass.
entsprechenden Rundräumer, der ein bisschen abgespeckt wurde sozusagen. Aber die Brücke des Rundräumers besteht auch noch. Man kann auch von der Mitte aus sozusagen dann ja ins Wasser springen. Dazu muss man auch noch sagen, dass auch sehr viele Fische dort angesiedelt sind, die sich dort auch sehr wohl fühlen. Ja, es ist sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, in dieser Umgebung auch arbeiten zu dürfen.
Okay,
Okay,
das ist
spannend.
also nur für Mitarbeiter oder
Spannend. Warum habt
Kunden.
ihr die Vorklärung? Mir wird nochmal die technische Frage kommen. Warum habt ihr damals die Vorklärung, ich sag mal, stillgelegt? Beziehungsweise habt ihr eine andere Vorklärung oder war die zu groß?
Ge
Oder warum ist das
genau,
passiert?
genau. Das hatte dann im Prinzip ja technische Gründe, aber auch finanzielle Gründe. Der Fließweg ist verändert worden. Man hatte das Problem, dass eben dadurch, dass dieses alte Fließschema, beziehungsweise es kamen immer mehr Reinigungsstufen dazu. Dementsprechend hat man das Ganze anders anordnen müssen. Und es gab dann immer die Möglichkeit, oder es war notwendig, das Wasser von einem Ende der Kläranlage zum anderen Ende zu pumpen. Und es war natürlich sehr energieintensiv. Und da hat man dann sich irgendwann die Möglichkeit genommen und hat gesagt, okay, das war dann im Jahr 2007 bis 2009 hat man gesagt, wir bauen die mechanische Stufe um, wir verändern das Fließschema und dann war dieses Becken einfach übrig. Das war dann redundant, war dann auch überhaupt nicht mehr im Fließschema. Das heißt, man musste es entweder abreißen oder umfunktionieren. Der Abriss wäre dann auch wieder sehr teuer gewesen zur Entsorgung des ganzen Bauschutts. Und da hat man sich dann dazu entschieden, das Ganze, weil wir auch relativ nah am Vorfluter, am Main liegen und viel Grundwasser haben, dass man das eben entsprechend füllt und eben als Biotop umfunktioniert, hat natürlich neben dem ja, positiven Effekt, dass es schön ausschaut für die Mitarbeiter, eben auch einfach einen ökologischen Aspekt.
Interessant. Ja, wie kommen wir jetzt von Vorklärung zum Projekt?
Jetzt ist es tricky.
Ja.
Gute Frage.
Was ist der Wiederverwendung? Da waren wir stehen geblieben. Was gibt es denn noch neben dieser stillgelegten Vorklärung für interessante Projekte auf eurer Kläranlage? Nimm uns doch nochmal weitere. Wie sieht das weiter bei euch aus?
Interessante Projekte abgeschlossen haben wir fast vor genau einem Jahr den Neubau des Umweltlabors. Also bin ich jetzt auch ein bisschen neidisch auf die neuen Auszubildenden und die Labormitarbeiter, nachdem ich das nicht mehr bin. Steht jetzt ein schönes Komplex mit vielen Neuheiten. Das Ganze ist echt sehr gut umgesetzt. Ist aber ein Projekt, das jetzt schon abgeschlossen ist. Wir haben aber auch in Zukunft auch noch viele weitere Projekte neben dem Projekt, das jetzt aktuell läuft, auf das wir dann noch zu sprechen kommen. Steht in Zukunft auch noch die Erweiterung der Kläranlage an, also die Erweiterung um eine vierte Reinigungsstufe, eben zur Elimination der Spurenstoffe im Abwasser. Dann,
habt ihr die schon geplant, die vierte Reinigungsstufe?
Wir sind aktuell in einem Vergabeverfahren. Also wir beginnen das Ganze. Das Ganze ist jetzt auch mit einer Machbarkeitsstudie schon auf den Weg gegeben worden. Man kann sagen, das Ganze steht jetzt in den Startlöchern sozusagen. Geplanter Baubeginn wahrscheinlich dann aber trotzdem erst Ende 25, Anfang 26. Ja, mit sportlichen Zielen versucht man das Ganze immer zu versehen, damit man dann eben entsprechend auch vorankommt und das Ganze dann auch zeitnah umsetzen kann. Das Ganze ist dann im Prinzip auch aus der Förderung entsprungen des Freistaats Bayern.
Und was für Verfahren wird es dann sein?
Es wird sich wohl, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, weil das Ganze ja noch in der Vergabe ist, wird sich wohl sehr stark an Projekterfahrungen richten.
Ja, okay, gut.
Also du darfst das noch nicht sagen, welche Verfahrensweise das jetzt ist, richtig?
Ich würde es jetzt mal nicht erwähnen. Ich würde jetzt einfach nur mal das so im Raum stehen lassen, dass wir ja schon eine Wasserwiederverwendung betreiben, auch schon Erfahrungen sammeln konnten und mit den Erfahrungen sehr zufrieden waren, beziehungsweise mit den Ergebnissen.
Ja, okay. Welche interessanten Projekte habt ihr noch? Also du hattest ja vorhin erzählt, eure Kläranlage ist relativ abhängig vom Gewerbe, ja? Oder von der Industrie. Habt ihr da spezielle, ich sag mal, Behandlungsstufen auf der Kläranlage, die, ich sag mal, im Vergleich zu kommunalen Kläranlagen untypisch sind?
Nee, das ganz und gar nicht. Also es ist wirklich diese typische konventionelle Reinigung, wie man sie kennt. Was wir durchaus durchführen, ist immer diese Indirekt-Einleiterüberwachung. Das heißt, die Industrie- und Gewerbebetriebe vor Ort werden im Jahr routinemäßig kontrolliert. Und es gibt auch viele Industriebetriebe, gerade die, ich sage jetzt mal, Big Player hier in Schweinfurt sind dann Industriebetriebe wie SKF, ZF Friedrichshafen, Schaeffler, einfach große Konzerne, die dann aber auch schon teilweise eigene Reinigungsstufen auf der Anlage besitzen, um gewisse Frachten aus dem Abwasser zu entfernen, aber vielleicht eben nicht alle.
Mhm. Okay.
Und was auch noch ansteht, ist, ich habe es vorhin ja erwähnt, dass wir schon 1960 in Betrieb gegangen sind und auch die Faulbehälter sind damals schon gebaut worden. Das heißt, die kommen oder sind jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Die müssten modernisiert werden, beziehungsweise in unserem Fall dann auch einfach mal neu gebaut werden. Und in dem Zuge ist es auch wieder ein Großprojekt, die gesamte Schlammschiene, also die Schlammbehandlung parallel zur Abwasserbehandlung, einfach mal wieder zu erneuern. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als Sanierungsstau und es wird jetzt einfach mal wieder Zeit, das anzugehen, auch wenn es dann natürlich immer gleich um große Summen geht.
Habt ihr für die Schlammbehandlung eine Verbrennung? Macht ihr mit dem Schlamm?
Nee, unser Schlamm auch wieder relativ konventionell. Wir haben noch eine Kammerfilterpresse am Ende, aber mit der Schlammentwässerung hört dann im Prinzip unsere Behandlung hier auf der Anlage vor Ort auf. Ja.
Okay. Gut.
Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Wasserwiederverwendung.
Genau. Ich würde mich gerne mal zuerst mal interessieren, bevor wir zur Technik und der Pilotanlage gehen, weil wahrscheinlich, wir hatten zwar schon die Folge, beziehungsweise Daniel hatte schon die Folge, mit der Trinkwasserknappheit, die wir vorhin schon angesprochen haben, aber wie sieht das denn in Schweinfurt aus? Ist das ein Hotspot oder wie kam das denn, dass es gerade dort durchgeführt wird? Ist dort Wasserknappheit schon ein Thema? Wie sieht das momentan dort aus?
Ja, gut, also bei uns ist es so der Fall, dass wir ja immer von der fränkischen Trockenplatte reden, gerade in der Region Main-Spessart, also von Würzburg bis Schweinfurt ans Main-Dreieck, haben wir ja sehr wenig Niederschläge, also in trockenen Jahren von ja weniger als 450 Millimetern im Jahr. Dementsprechend haben wir auch eine geringe Grundwasserneubildungsrate. Die beträgt gerade mal 100 Millimeter pro Jahr und die wird auch zukünftig immer weiter sinken. Und um eben eine alternative Ressource zu schaffen oder Alternativen zu schaffen, muss man natürlich immer gucken, kann man eben von der Ressource Trinkwasser irgendwie abweichen? Gibt es da irgendwas, wie wir ein Wasser generieren können, das fit for purpose ist, also das wirklich keine Trinkwasserqualität haben muss, aber eben genau diesem Zwecke dient. Also zum Beispiel eine städtische Bewässerung, eine landwirtschaftliche Bewässerung oder eben aber auch ja, im Industriesektor, also ja, Kühlwässer oder Produktionswässer. Und dementsprechend hat sich schon hier die Region dafür ja, prädestiniert, das Ganze eben durchzuführen. Und ja,
das war so ein bisschen. Aber aus dieser Erkenntnis heraus, dass sich der Grundwasserspiegel um 100 Millimeter pro Jahr nur erneuert.
Genau, wobei man auch bei uns dazu sagen muss, dass die Trinkwassergewinnung ja auch aus Uferfiltrat besteht. Das heißt, ist natürlich dann irgendwo, sage ich mal, eine Ressource, die besser verfügbar ist als ein Tiefengrundwasser, die sich irgendwo auch wieder schneller regeneriert, wenn der Vorfluter entsprechend die Wassermengen führt. Aber auch im Zuge der ja, Trockenheiten könnte auch der Main an Wasserqualität oder sich die Wasserqualität verschlechtern. Und dementsprechend könnte man einfach dieses Wasser, wenn man es schon einmal genutzt hat als Trinkwasser und es der Kläranlage sozusagen wieder abfließt, könnte man das Ganze der Region einfach nochmal erhalten, um es für ja, diverse Zwecke eben anwenden zu können.
Ja. Was ich auch spannend finde, ich war letzte Woche bei einem Vortrag zur Trinkwassergewinnung hier in Kaiserslautern, also in meiner Region. Und wir sind direkt am Pfälzerwald. Also wir haben eigentlich eine sehr, sehr gute Trinkwasserqualität und es wird auch immer davon gesprochen, dass wir genug Wasser haben. Aber selbst bei dem Vortrag war die Quintessenz, dass dies sich bis 2040 viel intensiver ändern kann und da viel mehr gemacht werden muss. Und deswegen finde ich das auch super spannend, dass auch direkt auch da der Gedanke kam, besonders im landwirtschaftlichen Bereich muss nach Alternativen geschaut werden, ob es denn nicht da was anderes gibt für Trinkwasser. Und ich glaube, deswegen ist das, was ihr macht, nicht nur eben für diese, wie hast du es genannt, trockene Platte oder so ähnlich.
Ja, fränkische Trockenplatte, ja.
Ah ja, die fränkische Trockenplatte. Ich glaube, das wird besonders spannend eigentlich in jeder Region. Also deswegen hoffe ich da jetzt heute ganz viel drüber zu lernen.
Ist auch ein Thema, das mal. Entschuldigung.
Ja, erzähl.
Es ist auch. sagen wir uns. Das ist auch ein Thema, das man einfach schon frühzeitig auch angehen muss. Auch wenn vielleicht die Wasserressourcen jetzt noch nicht begrenzt sind oder noch nicht sehr knapp sind, sollte man eben schon frühzeitig anfangen, sich zu überlegen, welche Maßnahmen gibt es, welche Technologien gibt es, die sind bekannt. Aber auch einfach die praktische Umsetzung. Es ist immer wieder was anderes, das Ganze aus der Theorie dann wieder praktisch umzusetzen. Und dann gibt es dann doch immer noch den einen oder anderen Fallstrick oder eben rechtlichen Rahmenbedingungen, die dann einfach geklärt sein müssen. Und dementsprechend ist es schon ja auch ein spannendes Thema. Und ich bin auch einfach froh, dass man dann schon relativ ja, frühzeitig in dieses Thema mit einsteigen kann und es kennenlernen darf.
Jetzt nehmen wir uns mal mit, ne, was das Pilotprojekt und warum das vielleicht auch ein Pilotprojekt ist, überhaupt ist.
Warum das ein Pilotprojekt ist? Ich habe jetzt die
Ist
Frage,
das ein
glaube ich.
Pilotprojekt?
Es ist ein Pilotprojekt, ja. Also es ist in der Art und Weise, wie wir es durchführen, so in Deutschland einzigartig. Ja, das Vorhaben ist ja gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und ist dort ja Teil des, ja, des WAVE-Programms. Da dreht sich das Ganze ja um die Wasserwiederverwendung und es gibt auch Projekte wie Flex Street unter anderem. Also es gibt in diesem Programm weitere, ja, weitere Projekte, die sich mit der Wasserwiederverwendung beschäftigen, aber alle haben so ein bisschen einen anderen Ansatz und verfolgen andere Ziele. Und bei uns ist es ja entsprechend der Projektbezeichnung eine Nutzwasserbereitstellung und Planungsoptionen für die urbane und landwirtschaftliche Bewässerung. Und dementsprechend verfolgen wir ja auch andere Ziele.
Jetzt hast du noch ein weiteres Thema aufgemacht, Wave. Was ist das? Nimm die Zuhörer mal mit.
Oh, da kann ich jetzt aber auch gar nicht so viel dazu sagen. Das ist letztendlich einfach auch wieder ein Programm, das ins Leben gerufen wurde, über das man dann im Prinzip verschiedene ja, Forschungsprojekte oder Forschungsvorhaben einfach, sage ich mal, bündelt. Und da laufen eben verschiedene Forschungsprojekte, mit denen ich jetzt aber auch ehrlich gesagt gar nicht so bewandert bin. Deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht so viel dazu erzählen. Und da ist eben das Nutzwasservorhaben eines davon, das sich eben mit dieser Technologie oder mit diesen, ja, mit dieser Technologie beschäftigt.
Okay, also das WAVE ist wahrscheinlich dann ein Programm, wo Vorhaben, ist das jetzt speziell für die Wasserwiederverwendung oder ist das ein allgemeines Förderprogramm?
Nee,
Weißt du
also
das?
ich da muss ich jetzt tatsächlich ehrlich gesagt passen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da tatsächlich auch dort deutlich umfangreicher ist. Mit den
Ja.
Projekten, die ich jetzt darüber kenne, die beschäftigen sich teilweise mit der Wasserwiederverwendung aus kommunalen Kläranlagen, aber eben auch mit Wasserwiederverwendung aus ja, industriellen Zweigen oder aus der Trinkwassergewinnung, wenn Filterrückspülwässer anfallen oder irgendwo industrielle Prozesse anfallen, dass man auch da Wasser wieder verwenden kann. Das sind jetzt die mir geläufig sind. Ob das sich jetzt aber rein um die Wasserwiederverwendung dreht, ja,
Okay, ich
muss ich
weiß es
jetzt
ja auch nicht. Keine
tatsächlich.
Ahnung. Können wir ja nochmal recherchieren? Können wir bei der nächsten Folge klären wir das nochmal auf? Jetzt erzähl doch mal, was passiert bei dieser Pilotanlage? Wie sieht die aus? Was macht ihr da? Wie läuft das ab?
Ja, wir starten sozusagen am Endablauf der Kläranlage. Nachdem das Wasser dann ja, konventionell gereinigt ist, fließt das Wasser ja eigentlich in den Vorfluter ab, in den Main. Und wir zweigen da jetzt einen geringen Teil, man muss auch wirklich sagen, geringen Teil Wasser ab, mit dem wir die Pilotanlage beschicken. Die Pilotanlage. Das Ganze heißt ja im Prinzip, oder das Projekt heißt Nutzwasser. Das heißt, wir bereiten einmal eine Wasserqualität auf, die wir als Nutzwasser betiteln. Und das Ganze erfolgt über einen vierstufigen Aufbereitungsprozess. Und das sind einmal eine Membrananlage, die vorgeschalten ist, dann ein Kombinationsverfahren aus einer Ozonierung und Aktivkohlefiltration und einer abschließenden UV-Desinfektion. Und dieses Wasser, das wir da generieren, das setzen wir dann auf verschiedenen Flächen ein. Zum Beispiel bewässern wir damit vor Ort auf unserer Kläranlage in einem kleinen Gewächshaus. ja, verschiedene Kulturen bewässern, unter anderem auch angepflanzte Stadtbäume, bewässern Zierpflanzen und den benachbarten Sportplatz des TV Oberndorf und untersuchen dann neben der Wasserqualität eben die Qualität der, ja, der Früchte, der Kulturen, die angebaut worden sind. Wir untersuchen den Boden und versuchen da eben nachzuweisen, dass es eben keine schädlichen Rückstände gibt oder keine Veränderungen ja, diesbezüglich.
Also ich fand das richtig cool, in der Besichtigung überall mal durchzugehen. Besonders, weil ich ja selbst auch eine Pilotanlage hatte, einfach mal noch eine neue Pilotanlage zu sehen. Und du hast jetzt gesagt, kleines Gewächshaus. Ich habe ein bisschen Angst, dass dann Leute denken, ja, so ein Gewächshaus, wie man zu Hause im Garten stehen hat, es ist doch ein Stück größer. Also es passt die ganze Gruppe rein.
Es passt ein bisschen mehr als die ganze Gruppe rein. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, das ist 50 Meter lang. Ja, also es ist schon, es war vielleicht ein bisschen untertrieben. Macht natürlich auch deutlich mehr Aufwand, als man sich das dann auch vorstellen kann, wenn es um Forschungsvorhaben. Also es läuft nicht mal ebenso mit, sondern erfordert auch viel, viel Fleißarbeit der Mitarbeiter hier vor Ort.
Wie kann man sich das vorstellen? Ist es so, dass dann die Mitarbeiter dafür extra zur Seite gestellt worden sind oder hat dann jeder 1000 Überstunden gemacht? Wie viel hat das so in Anspruch genommen? Kann man da was sagen?
Man muss dazu sagen, dass es zu Beginn immer mal wieder betreut wurde, das Projekt, dadurch, dass ich dann jetzt dann der Stadtentwässerung Schweinfurt wieder ja, zugehörig bin, habe ich das Projekt so ein bisschen übernommen, war dann auch viel vor Ort auf der Anlage, habe mittlerweile jetzt auch einen Kollegen, der deutlich ja, mehr vorne eingespannt ist. Mhm. Ansonsten hat man immer versucht, das Ganze so neben dem laufenden Betrieb einfach aufrechtzuerhalten. Und dementsprechend hat man aber schon gemerkt, dass es ja, für den einen oder anderen mal mehr schlauchend war. Wie gesagt, es war tatsächlich untertrieben, dass man ein kleines Gewächshaus sagt, weil da kann man dann schon sehr viel Zeit investieren, um das Ganze dann irgendwo auch ja, ansehnlich dann auch irgendwo zu gestalten und nicht einfach nur zuwuchern zu lassen. Aber wir haben seit Beginn des Projektes immer geguckt, dass das einfach neben dem Betrieb einfach parallel mitläuft. Also da gab es nie diese eine Stelle, die sich wirklich 40 Stunden oder 39 Stunden die Woche hier bei uns einfach um das Projekt vorne gekümmert hat.
Und waren das dann von vornherein immer nur Mitarbeiter von der Kläranlage oder hat man dann mal einen Gärtner oder Ähnliches dazugezogen? Weil das ist ja doch nochmal eine ganz andere Arbeit als sonst auf der Kläranlage.
Ja, also dass wir jetzt extern irgendwo Gärtner mit einbezogen haben, das ist nicht der Fall. Ich darf natürlich auch nicht verschweigen, dass wir ganz, ganz viele fleißige Projektpartner haben, die nicht alle vor Ort sein können, aber wir haben auch von der LWG, die befinden sich hier in der Region Würzburg, also ich sag mal rund 50 Kilometer hier von Schweinfurt entfernt, die dann auch unterstützend tätig sind und die sich auch besser mit der Materie Nutzpflanzen dann auskennen und dementsprechend ja uns einfach auch eine große Hilfestellung waren. Problem ist aber, dass wir trotzdem irgendwo immer direkt vor Ort sind und ja, kurzfristig handeln können. Und das war dann trotzdem immer nicht ganz so einfach zu regeln, dass die Projektpartner ja in so einer extremen Regelmäßigkeit hier vor Ort sind, dass es wirklich ohne unser Zutun funktioniert.
Mhm, oh mein. Um das mal kurz zusammenzufassen, ihr habt diese Aufbereitung vom Ablauf der Kläranlage, berieselt damit eure Nutzpflanzen, um dann zu schauen, ist die Aufbereitung geeignet, um das als Nutzwasser zu nutzen. Aber wie habt ihr das dann untersucht? Also ihr habt dann eure Pflanzen, kannst du nochmal gerne auch sagen, was für Pflanzen ihr hattet und wie ihr euch für die entschieden habt und auf was ihr dann eben die Pflanzen oder die Erde, ich weiß ja nicht, genau untersucht habt und wie ihr auch verglichen oder was war da die Messmethodik?
Ja, ich überlege gerade, wo ich anfange.
Wir waren vielleicht bei den Pflanzen. Was sieht man da? Also bei uns war es, wo wir ankamen, waren, glaube ich, ganz viele Salatköpfe da.
Ja, genau. Da hatten wir Eichblattsalat gepflanzt. Ich wollte nur vorabstellen, es ist schon immer ganz gut, wenn wir waren immer froh, wenn die Pilotanlage dann wieder stabil gelaufen ist Das heißt, dass überhaupt das Wasser zur Verfügung steht für die Bewässerung. Und ja, die Pflanzen, die wir dort angepflanzt haben, ich würde vielleicht da auch noch mal ganz kurz erklären, wie das vielleicht so, wie man sich das vorstellen kann, wie das vor Ort ausschaut. Also man kommt in dieses Gewächshaus rein und wir hatten einfach verschiedene Felder angelegt. Wir bereiten ja hier vor Ort das sogenannte Nutzwasser auf, aber haben auch noch zwei weitere Wasserqualitäten, die wir aufbereiten und wollen das ja mit irgendwas vergleichen. Dementsprechend hatten wir zu diesen drei aufbereiteten Wasserqualitäten auch noch das Trinkwasser im Gewächshaus im Einsatz. Und ja, diese Pflanzen oder Kulturen, die wir ja dort gesetzt haben, wurden dann immer bewässert und wir haben unterschieden zwischen den Wasserqualitäten, aber auch in der Art der Bewässerung. Das heißt, die Kulturen wurden einmal über Kopf bewässert, aber auch durch so eine Tropfen- oder Tröpfchenbewässerung eben nur so bewässert, dass das Wasser ans Wurzelwerk gelangt und nicht an die Frucht bzw. an die Kultur selber. Genau. Und ja, die Pflanzen haben wir dann ja immer untersucht. Das Problem ist, da gibt es ja auch nicht dieses 1A-Kochrezept, nach dem man dann vorgeht, sondern man überlegt sich dann immer verschiedene Szenarien, was könnte passieren, was ist vielleicht auch interessant. Man möchte ja auch gewisse Risiken in Anführungszeichen darstellen, um dann auch vielleicht wieder aufzuzeigen, dass das gar nicht so wild oder so gefährlich ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil man sich ja immer überlegt, oh, wir bewässern hier dann doch mit Abwasser. Abwasser birgt immer ein gewisses Risiko. Wenn die Aufbereitungstechnologien funktionieren, sind wir davon ausgegangen, dass die Ergebnisse dementsprechend auch gut sind. Und ja, wir haben dann immer überlegt, wie könnte man sowas untersuchen? Und wir hatten verschiedene Früchte. Ich fand immer das lustigste Beispiel, ich glaube, das habe ich auch im Mai euch auf der Führung erzählt, ist das Thema Honigmelonen, weil man sich immer überlegt, na, wie untersucht man das Ganze? Man isst ja eigentlich nur innen, aber es kann ja auch sein, dass man sich vielleicht so eine Honigmelone auf den Teller legt und auf dem Teller aufschneidet und dann würde ja im Prinzip auch diese Außenhaut, die Schale irgendwo in Kontakt mit dem Teller kommen und wenn da vielleicht Keime sich angesiedelt haben oder noch vorhanden sind, könnte das passieren, dass man die dann vielleicht auch irgendwo mit aufnimmt. Und dementsprechend hat man dann die Honigmelonen nicht nur im Innern untersucht, sondern eben auch gewaschen und hat die Waschlösung dann im Prinzip auf Pathogene untersucht. Und dazu muss man dann aber auch wiederum sagen, dass wir auch mit dem Ergebnis dann gerechnet haben. Honigmelonen wachsen natürlich dann an Sträuchern, liegen auch auf dem Boden auf. Das heißt, das ganze Bodenmikrobiom, was man eben so findet, Enterokokken und dergleichen, die sind natürlich dann auch auf der Außenschale oder auf der Außenhaut der Melone zu finden. Das Positive war dann aber wiederum, dass wenn man sich das Innere, das Fruchtfleisch der Melone dann genauer angesehen hat bzw. untersucht hat, dass das eben ja unbedenklich war und eben keine Pathogene mehr zu finden waren.
Und war das jetzt bei allen Varianten von den Nutzwassern?
Ja, also
Vielleicht, ich habe noch mal eine Frage, ne, zu den Varianten. Du hast ja die verschiedenen Varianten jetzt, ne?
Ja.
Erzähl mal, welche Varianten waren das jetzt?
Okay, jetzt muss ich ganz kurz noch mal ein bisschen sortieren, weil jetzt war die Frage wegen den Varianten und dann war aber auch noch die Frage zu den Ergebnissen über diese verschiedenen Varianten. Weil ich es schon kurz angerissen hatte, wir waren eigentlich teilweise positiv überrascht, dass es dann doch über die gesamten Varianten so eine extrem gute Qualität hatte und unbedenklich war. Und wie die Varianten aussahen, ich habe jetzt schon ganz kurz erläutert, dass eben das Nutzwasser über einen vierstufigen Aufbereitungsprozess produziert wurde. Und dann hatten wir noch eine Wasserqualität, die wir als Bodensäule betitelt haben. Das war im Prinzip das Nutzwasser, das wir nach 4 Reinigungsstufen abgezweigt haben. Da haben wir einen kleinen Teilstrom über einen Filter laufen lassen. Das ist Bodensäule dementsprechend, weil es den Boden oder den Boden simulieren sollte. Es war eigentlich so ein technischer Sandfilter und da wollte man im Prinzip nochmal so ein bisschen diese Grundwasseranreicherung simulieren. Im Endeffekt war der Unterschied zwischen Nutzwasser und Wasserqualität Bodensäule nicht so groß. Wir haben aber dann auch noch die Wasserqualität der EU-Mindestanforderung. Und ja, die rührte eigentlich daher, dass es eben diese EU-Wasserwiederverwendungsverordnung gibt, 2020-741. Und da ist eben die höchste Güteklasse eben, dass das Abwasser für die landwirtschaftliche Bewässerung filtriert und desinfiziert werden muss und dann eben gewisse Parameter einhalten muss. Und wir haben das Ganze eben auch abgebildet, indem wir das kommunale Abwasser oder das konventionell gereinigte Abwasser über einen Kartuschenfilter geschickt haben und anschließend UV desinfiziert haben. Also im Vergleich zu den 4 Reinigungsstufen des Nutzwassers doch eher ja, marginal in der Aufbereitung.
Und die letzte ist dann in der EU erlaubt, aber noch nicht genutzt in Deutschland, richtig?
Diese EU-Mindestanforderung, genau, das rührt im Prinzip aus diesem Regelwerk, aus dieser Verordnung der EU. Und so müsste ein Wasser mindestens aufbereitet sein, um eben roh verzehrte Früchte bewässern zu können oder bewässern zu dürfen. Und es müssen eben entsprechende Werte für die Validierung, für die routinemäßige Untersuchung eingehalten werden, ist natürlich jetzt auch wieder eine EU-Verordnung. Das heißt, Thema Wasserwiederverwendung hier in Deutschland wird dementsprechend auch noch etwas nachgeschärft und wird dann in anderen Regelwerken dann erscheinen.
Also es gibt einmal die Mindestanforderung, ne, nach dem europäischen Recht. Dann gibt es einmal eure Filter, also eure Nutzwasseraufbereitungsanlage und dann gibt es nochmal eure Nutzwasseraufbereitungsanlage mit einer Filtration dazu.
Genau, also im Prinzip eigentlich mit einem ja, Sandfilter hinterher. Muss man dann natürlich auch immer wieder so sehen, dass nach einer Reinigung von einer Ultrafiltration, einem Kombiverfahren aus Ozon- und Aktivkohlefiltration und einer UV-Desinfektion abschließend, dass da eigentlich gar nicht mehr so viel im Wasser drin ist, dass ein Sandfilter vielleicht noch viel bewirken könnte. Dementsprechend unterscheiden sich diese Wasserqualitäten nicht großartig.
Aber eure Nutzwasseraufbereitungsanlage, die du vorhin kurz erklärt hattest, ne? Kannst du noch mal sagen, welche einzelnen Stufen das beinhaltet?
Ja, das ist in der ersten Stufe eine Ultrafiltration. Also es ist ein ganz kleines
Sieb.
Ein super kleiner, feiner Sieb in Anführungszeichen. Ein Sieb haben wir eher vorgeschalten, der Membran, der so, sozusagen diese feine Membran nochmal ein bisschen vor groben Stoffen schützen soll. Bei der Ultrafiltration, wir haben das Ganze mit einer keramischen Membran betrieben. Da sprechen wir von einer Porenweite von 30 Nanometern. Also auch so fein, dass man. Das Schöne ist natürlich immer, und da kann ich ja noch ein bisschen Werbung machen, dass wenn man sich das vor Ort anschaut, dass es da auch immer schöne Modellstücke für gibt, dass man sich eben bei den 30 Nanometern eben diese Porenmaschen, Porenweite gar nicht optisch sehen kann. Und das dient im Prinzip dann als physikalische Barriere, um Pathogene, also Bakterien, Viren, zurückhalten zu können. Klingt jetzt so erstmal relativ simpel, ist aber doch ein sehr großer technischer Container mit einem eigenen Prozessleitsystem, der auch sehr viel Pflege bedarf. Also es ist kein System, das man einfach einschaltet, das dann einfach läuft, sondern das bedarf schon so ein bisschen einer gewissen Sonderbehandlung. Vor allem, wenn Versuche gefahren werden. Jetzt hat man dann so ein bisschen im Anschluss jetzt oder gegen Projektende, nachdem die Versuche ein bisschen reduziert wurden, hat man das Ganze ein bisschen einfacher, das Ganze stabil zu betreiben, sage ich mal, mit ein bisschen weniger Betriebsaufwand.
Ihr habt den Membranfilter, was kam danach?
Dann kam das Kombiverfahren aus Ozonung und Aktivkohlefiltration. Also wir hatten eigentlich immer diese Erfahrung, dass wir selbst nach der Ultrafiltration schon super wenig beziehungsweise kaum nachweisbar oder nicht nachweisbar Pathogene hatten, beziehungsweise keine Pathogene hatten. Danach kam eben dieses Kombiverfahren aus Ozonung und Aktivkohlefiltration zur Entfernung der im Abwasser enthaltenen Spurenstoffe. typischer Ozoncontainer, so wie wir ihn jetzt auf der Anlage kennen. Jetzt muss ich auch wieder vorsichtig sein, typisch. Ja, es ist ein Ozoncontainer, der das Ozon vor Ort aufbereitet aus dem Umgebungssauerstoff. Aus der Umgebungsluft wird eben der Sauerstoff gewonnen und aus dem Sauerstoff wird dann Ozon produziert, das dann eben über so einen Venturi-Injektor letztendlich in den Prozesswasserstrom eingebracht wird. Und dann reagiert im Prinzip das reaktive Ozon mit den Wasserinhaltsstoffen. Und im Anschluss an diese Ozonung hat man dann einen Aktivkohlefilter mit granulierter Aktivkohle. Und dort können im Prinzip dann diese Produkte, ich sag mal Spaltprodukte, Oxidationsprodukte, zum einen biologisch verstoffwechselt werden, übrige Spurenstoffe noch an die Aktivkohle adsorbiert werden. Das heißt, man hat bei diesem Aktivkohlefilter so diesen Doppeleffekt aus einer biologischen Reinigungsstufe, aber eben auch den physikalischen Prinzip der Adsorption. Und das Wasser, das eben aus diesem Filter oder aus diesem Aktivkohletank abläuft, wird dann nochmal final UV desinfiziert.
Da hätte ich eine Frage.
Das hört sich ja fast an wie die vierte Reinigungsstufe.
Im Prinzip eigentlich könnte man es auch als vierte Reinigungsstufe plus bezeichnen, ja.
Ich hätte eine Frage zu der biologischen Aktivität in der granulierten Aktivkohlefilter, weil du hast gesagt, dass am Anfang das Sieb die Bakterien und Pathogene und alles abhält. Und normalerweise kenne ich so, dass die biologische Aktivität dadurch kommt, dass die Mikroorganismen bereits im Abwasser sind und die sich eben auch an der Aktivkohle ansiedeln. Inwiefern kommen dann, wenn vorher schon die Bakterien und alles weg sind, dann eben die Bakterien dann doch auf die Aktivkohle?
Man hat zu Beginn des Projekts hat man die Aktivkohle einmal oder die Aktivkohletanks einmal mit dem Abwasser beschickt, mit dem Endablauf der Kläranlage. Und hat die sozusagen angeimpft, würde ich jetzt mal in Anführungszeichen stellen. Und dadurch, dass das jetzt auch keine pulverförmige Aktivkohle ist, sondern so eine granulierte Aktivkohle, das kann man sich dann ja optisch so ein bisschen vorstellen wie schwarzer Sand, bildet sich dann eben ja zwischen den einzelnen Aktivkohlekörnern, bildet sich dann im Prinzip auch so ein Biofilm aus, der sich dann da auch anlagern kann. Muss auch dazu sagen, man sieht es auch. Also da ist schon eine Biomasse dann mit der Zeit, die sich entwickelt, die dann auch nicht gerade wenig ist. Ja. Das heißt, dem System wird jetzt keine Biomasse mehr zugefügt, sondern eigentlich man hat eine existierende Biomasse, die in dem System sozusagen verweilt und im Prinzip diesen biologischen Stoffwechsel absolviert.
Und kannst du dann nochmal sagen, wie sich dieses Animpfen unterscheidet zu den Bakterien, die man vorher rausholt? Oder wie wird dann sichergestellt, dass die Bakterien aus dem Biofilm von der GAG nicht sowieso dann wieder mit ins Abwasser geht, also in das Nutzwasser?
Okay. Gut, dadurch haben wir ja im Prinzip auch unsere regelmäßigen Kontrollen. Das Wasser wird ja an den entsprechenden Stellen, also wir haben vor und nach jeder Reinigungsstufe Probenahmestellen und haben das auch immer wieder untersucht. Also dass jetzt so Pathogene in diesem Aktivkohlefilter sich ansiedeln bzw. anreichern, ist jetzt nicht der Fall gewesen. Es sind eher so Umweltkeime. Wir hatten immer mal wieder festgestellt, dass wir einen Eintrag von koliformen Keimen hatten. Das heißt also so genaue Bezeichnung fällt mir jetzt gerade auch nicht mehr ein. Aber das sind einfach Umweltkeime, die ja ubiquitär vorhanden sind. Das heißt, die siedeln sich da an, die können da im Prinzip ihren Stoffwechsel betreiben. Aber dass wir jetzt nach der Aktivkohle bzw. nach der UV-Desinfektion noch Pathogene nachweisen konnten, war nicht der Fall.
Mhm. Gut, nach UV wird ja wahrscheinlich, selbst wenn welche drin wären, wären die Pathogene dann wieder weg.
Genau, in der Regel sollte das der Fall sein mit der entsprechenden UV-Dosis. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie klar das Wasser ist. Wenn man natürlich viel Biomasse im Aktivkohlefilter hat und den nicht entsprechend betreibt, kann es sein, dass der Biomasseabtrieb dann aber auch dazu führt, dass die Trübung ansteigt und dementsprechend die UV-Desinfektion dann auch nicht mehr ja, 100% effektiv ja, funktioniert.
Hattet ihr dann dafür eine Online-Messung für Trübung?
Ja, wir haben tatsächlich relativ viel Online-Messungen in jeder einzelnen Aufbereitungsstufe, abgesehen von der Aktivkohlefiltration, wobei wir dann direkt nachgeschalten da unsere Messsonden hatten. Und da hatten wir im Ablauf des Nutzwassers hatten wir immer eine Kontrolle von, also diese typischen Parameter wie pH-Leitfähigkeit, aber eben auch die Trübung. pH-Leitfähigkeit, Trübung, und dann hatten wir noch eine Multiparametersonde, die dann auch den SAK, TOC, DOC bestimmt hat, Nitrat, ja, eine ganze Handvoll Parametern, die mal mehr oder mal weniger gut funktioniert haben.
Okay, also auch Erfahrungen in Sachen Online-Messungen bekommen.
Absolut, absolut, ja. Da hatten wir teilweise dann auch doch immer wieder Probleme, mussten dann kämpfen, das Ganze dann irgendwo auch vernünftig zu kalibrieren, das System dann im Prinzip so zu steuern, dass es auch ja, funktioniert, dass unsere Messungen eben auch das wiedergeben, was wir ja regelmäßig auch in unserem Umweltlabor eben hier vor Ort auf der Kläranlage messen konnten, dass sich das eben alles gedeckt hat. Vielleicht auch dazu noch, wenn es von Interesse wäre, die Ozonung wird ja dann normalerweise oder kann man entweder manuell das Ozon dosieren oder eben in Abhängigkeit von gewissen Online-Parametern. Und da ist es eben im Prinzip auch sehr wichtig, dass diese Online-Messung des SAK funktioniert im Zulauf und im Ablauf der Ozonung, dass man dann entsprechend auch seine ja, Ozondosis in das Prozesswasser einbringen kann.
Ja. Ja, kenne ich. Habe ich auch so gemacht. Und ich hätte mich über so ein tolles Sieb davor gefreut. Also ich habe später dann auch einen Tuchfilter gehabt. Aber auch SAK wird ja photometrisch gemessen. Dementsprechend braucht man klares Wasser. Und wenn dann eben doch Feinstpartikel drin sind, dann wird es wieder schwierig. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, jeder, der eine Pilotanlage mal betrieben hat, kann das auch sehr gut nachvollziehen.
Was ist SAK? Das ist ja sehr technisch jetzt hier unterwegs, aber was ist SAK, TOC, kann ich vielleicht noch einordnen, aber wissen ja viele gar nicht.
Ja, beim SAK sprechen wir eigentlich von einem spektralen Absorptionskoeffizienten. Das ist eigentlich ein photometrischer Parameter, bei dem man einfach die Extinktion misst bei einer gewissen Wellenlänge und die ist bei 254 Nanometern.
Mhm. Extinktion?
Entschuldigung, ja. Das ist im Prinzip die Abschwächung des Lichtsignals von Eingangslicht zu Ausgangslicht.
Also, okay. Also für mich übersetzt bedeutet das, ich messe die Trübung.
Na, du misst den Summenparameter von Mikroschadstoffen, weil Trübungsmessung hat ja nochmal eine eigene Online-Messung. Und man geht davon aus, dass viele Mikroschadstoffe, obwohl sie alle irgendwie unterschiedlich aussehen, der Großteil davon eben gerade diese eine Wellenlänge aufnehmen kann. Und dementsprechend, wenn es heißt, ein Stoff nimmt das Licht auf, heißt das, es kommt beim Detektor nicht mehr an. Und dementsprechend wird dann das Licht abgeschwächt. Und je mehr Mikroschadstoffe enthalten sind, desto mehr Ozon braucht man dann eben.
Ist auch deswegen ein reiner Summenparameter, was ich noch ergänzen möchte, was man jetzt auch, was eben ein Indiz für diese Mikroverunreinigungen ist, aber auch nicht 100% exakt auf ja, Absolutkonzentration schließen lässt. Im Prinzip alles, was in diesem Wellenlängenbereich, in diesem Energiebereich absorbiert, wird im Prinzip da sozusagen erkannt. Und das können dann ja, verschiedenste Verbindungen sein, die dann Doppelbindungen aufweisen oder ringförmig sind und dergleichen. Ja, sind in der Regel auch die Spurenstoffe, aber eben auch nicht nur die Spurenstoffe.
Ich hätte eine Frage zu, ihr habt es dann eine Möglichkeit, eben die Spurenstoffe zu eliminieren bei eurer Nutzwasserqualität. Wie ist das denn jetzt zum Beispiel im Vergleich zu der Variante mit nur UV? Hat man dann bei den Pflanzen bei den, was heißt jetzt die Salate oder wir haben vorhin von Honigmelonen gesprochen, hat man dort dann bei nur UV-Behandlung dann mehr Mikroschadstoffe nachweisen können oder habt ihr das gemessen?
Ja und ja. Also wir haben das gemessen und ja, dementsprechend dadurch, dass es eben nicht entfernt wird, war die Konzentration auch jetzt zum Beispiel in den Früchten oder in den, ja, in den Pflanzen höher, aber immer noch unter einem, absolut kein kritisches Level. Jetzt müsste ich auch wieder kurz in die Unterlagen schauen, aber wir haben für verschiedene Salate dann ausgerechnet, wie viel man davon denn essen müsste, wenn man frühs und abends jeweils 500 Gramm des Salats oder von den Tomaten essen würde, um so einen Toleranzwert zu überschreiten, bei dem man sagt, da passiert überhaupt nichts. Und dann müsste man bei den Tomaten zum Beispiel 400, 500 Jahre lang jeden Tag dieses Kilo, ein Kilo Salat, ein Kilo Tomaten essen, um über diese Toleranzschwelle zu kommen. Dementsprechend auch hier, trotz der trotz der höheren Konzentration an Spurenstoffen, unbedenklich.
Okay,
das jetzt habe ich mal eine Frage. Ne? Das ganze System, das macht ihr jetzt für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen oder von Anbauflächen? Weil vorhin hast du ja gesagt, ihr wollt das zur Bewässerung nutzen. So habe ich es zumindest mitgenommen in der Stadt. Was ist jetzt am Ende, was ist das Ziel?
Das Ziel ist, also es gibt natürlich verschiedene Ziele des Projektes. Das Ziel jetzt vorrangig für die Stadtentwässerung Schweinfurt, vor allem eben auch im Hinblick auf die Zukunft und Folgeforschungsvorhaben, möchten wir das Ganze erstmal mittelfristig zur urbanen Bewässerung einsetzen. Ist sicherlich auch nochmal ein ganz anderes Metier, weil ob ich jetzt rohverzehrtes Gemüse bewässer mit Abwasser oder einen Stadtbaum, ist, glaube ich, auch wieder eine komplett andere Geschichte. Das muss man einfach unterscheiden können. Dementsprechend ist die Anforderung an vielleicht die Bewässerung im Stadtgebiet nicht so hoch wie an einem rohverzehrten Gemüse. Dennoch müssen eben gewisse Regeln, Grenzwerte eingehalten werden. Aber Ziel ist es, das Ganze erstmal im Stadtgebiet unterzubringen. Das heißt, auch hier für eine Transport- und Speicherinfrastruktur zu schaffen, dass man das Wasser eben von der Kläranlage an die entsprechenden Flächen bringt und dort eben dann Grünflächen, Parkanlagen, Sportanlagen, Stadtbäume etc. dann vor Ort bewässern kann.
Ja, das ist aktuell geplant.
Das ist aktuell geplant und wir gehen mit dem Konzept der Transport- und Speicherinfrastruktur dann auch schon Ende des Jahres an die Ausschreibungen.
Weißt du, ob denn bei euch, ich sag mal, ein Aufbewahrungsbehälter oder ein Speicherbecken errichtet wird, wo man sich das abholt? Oder soll das schon, ich sag mal, an dezentralen Standorten in der Stadt positioniert werden oder ist das komplett noch offen?
Das ist nicht mehr offen. Nee, das ist alles schon sehr, sehr weit fortgeschritten in der Planung. Muss auch dazu sagen, das Ganze ist jetzt einmal das Projekt, von dem wir jetzt gerade schon ein bisschen sprechen, Nutzwasser für die als alternative Wasserressource für die Landwirtschaft, für die urbane Bewässerung vom Bund gefördert. Jetzt sind wir in so einem Folgeforschungsvorhaben, das vom Bayerischen Staatsministerium gefördert wird. Und da, wie gesagt, wir spezifizieren uns auf diese urbane Bewässerung und diese Transport- und Speicherinfrastruktur. Die Planung oder die Idee dahinter ist eigentlich in dem Vorgängervorhaben schon entstanden, weil wie kriegt man denn das Wasser jetzt hin? Ist nicht ganz so einfach. Überall ist schon Infrastruktur verbaut, die Straßen. Wir können jetzt schlecht über 3 Kilometer lang Straßen aufreißen. Das ist also auch nicht in nächster Nähe. Deswegen hat man sich da überlegt, was denn die Möglichkeiten sind. Und man versucht da möglichst minimalinvasiv in bestehende Abwasserhauptsammler, die ja zum Glück zu unserer Infrastruktur gehören, eine Druckrohrleitung zu integrieren. und das Wasser über diese Druckrohrleitung dann zu einem Speicherbauwerk zu fördern, zu pumpen, um es dort dann für die Parkanlage, für die Sportanlagen eben ja zu entnehmen.
Da muss ich nochmal nachfragen, was ist eine Druckrohrleitung?
Das sieht dann ungefähr so aus, wenn man sich so einen Abwasserhauptsammler vorstellt. Der kann so ein bisschen im Querschnitt so eiförmig sein zum Beispiel. Gibt es natürlich in unterschiedlichen Ausführungen. Und dann bringt man eben an der Decke sozusagen, am Scheitel des Kanals, eine Rohrleitung an. Also ähnlich wie man es jetzt aus dem Trinkwasserbereich kennt. So eine Kunststoff-PEHD-Druckrohrleitung. Und das Wasser wird dann von der Kläranlage über eine Druckerhöhungsanlage über diese Leitung bis ins nordwestliche Stadtgebiet geschickt oder gefördert. Und dort werden wir dann ein Speicherbauwerk errichten mit 1500 Kubikmeter. Dient im Prinzip dann auch als Pufferbauwerk, wenn jetzt verschiedene Abnehmer gleichzeitig Wasser wollen, weil wir ja nicht die großen Mengen aufbereiten, sondern wir brauchen immer so einen gewissen Zwischenspeicher. Und von dort aus wird es dann eben in gewisse Unterverteilungen gehen.
Ja, also vielleicht mal, ihr habt ja denn, also es gibt einen Freigefällekanal, Linda, da fließt das Wasser, ne? Automatisch, genau. Ne? Aufgrund der Höhenunterschiede bergab.
Genau.
Freigefälle. So, und bei einer Druckrohrleitung ist praktisch eine Pumpe angeschlossen, ja? Die okay. Das Energielevel erhöht.
Genau.
Das von Punkt A auf Punkt B hebt.
Genau,
das. Okay, aber das ist ja krass. Habt ihr ein Mischwassersystem in Schweinfurt?
Ja, ja. Also okay. Großteils historisch gewachsen Mischwassersystem, ja.
Okay, Wahnsinn. Also es ist also man kann mal mitnehmen. Das Projekt ist nicht zu Ende, wenn das Abwasser, ja, wenn es die Kläranlage verlässt und durch eine Nutzwasseraufbereitungsanlage aufbereitet wird, ist das Projekt nicht zu Ende.
Nein.
Da geht es erst los, ne?
Da geht es dann wieder los sozusagen. Da geht es dann wieder los. Also man muss auch dazu sagen, dass es auch schon immer Teil dieses Nutzwasserprojektes gewesen ist. Es gab 8 Arbeitspakete, dementsprechend auch sehr viele, sage ich mal, Unterziele oder untergeordnete Ziele, Teilziele, die dann irgendwo das Gesamtziel ergeben. Und ja, mit der Aufbereitung, mit der Abwasseraufbereitung oder weitergehenden Abwasseraufbereitung ist es dann noch nicht getan, sondern man muss natürlich dann auch irgendwie schauen, wie kriegt man es an den Abnehmer. Glück für unsere ersten 3,5 Jahre Projekt war eben der benachbarte Sportplatz, in dem man das Ganze dann eben auch schon sehr praxisnah immer umsetzen konnte. Das war ja im Prinzip auch immer ganz wichtig, dass wir diese Versuche auch möglichst praxisnah orientieren können. Eben mit einem professionellen Gewächshaus, aber auch mit einer Freifläche daneben. Eben auch die Ausbringung auf dem Sportplatz. Und jetzt eben auch das Ganze eben noch weiter zu spinnen oder weiter zu verfolgen und dann eben auch ins Stadtgebiet zu gehen. Und
wie siehst du die Chancen eigentlich? Ich muss darauf nochmal eingehen, ne? Weil wir da sind wir irgendwie so drüber hinweggegangen. Ne? Also ihr nutzt das Ganze ja zur urbanen Bewässerung.
Ja.
So, aber nebenbei habt ihr natürlich noch ein Gewächshaus, wo ihr gerade Proben und Analysen fahrt, ja? Wie ist die Auswirkung von dem Nutzwasser auf die Umwelt bzw. auf unsere Nahrungskette, wenn man so weit will, ne?
Ja.
Und wie sie, also wir kommen ja nachher nochmal zu den 5 Fragen, ne? Aber kannst du irgendwie abschätzen oder hat sich das in diesem Projekt abgezeichnet? Ab wann es diesen Trade-off gab, okay, wir nehmen das nur zur urbanen Bewässerung oder wir stellen es auch den landwirtschaftlichen Betrieben zur Verfügung? Gab es so eine Diskussion bei euch?
Ja, also im ersten Teil oder im ersten Projekt sozusagen, in dem Nutzwasserprojekt, ist es immer so gewesen, dass man auch die Landwirte mit einbezogen hat. Und das war immer ein großes Thema, auch die landwirtschaftliche Bewässerung bzw. die Landwirte dort einzubeziehen. Stellt sich aber praktisch schwieriger dar, das umzusetzen, als eben diese Bewässerung im städtischen Gebiet.
Warum?
Dazu kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass es ja mal angedacht gewesen ist, ich hoffe, das darf ich jetzt hier sagen, dass es eben in Schweinfurt die Landesgartenschau stattfinden sollte, 2026. Und das wäre natürlich auch ein super Aufhänger gewesen, diese Landesgartenschau mit ja, wiederaufbereiteten Abwasser dann irgendwo anzulegen und da eben mit Wasser zu versorgen und hätte dann im Prinzip zwei große Projekte miteinander verknüpfen können, in dem, glaube ich, beide davon synergiert hätten. Hat sich dann aus diversen Gründen ja dann nicht so ergeben, aber es ist immer noch so, dass wir in diesem Bereich des Stadtgebiets einfach ja viele Grünflächen haben, auch die Sportanlage des FC Schweinfurt 05, bei dem wir einfach genug Sportplätze haben, bei dem wir das Wasser eben auch ausbringen können und das Ganze eben dann auch noch auf ja Langzeit sozusagen betrachten können. Was man auch sagen muss, wegen diesen umweltbezogenen Auswirkungen, gerade im Gewächshaus, man konnte eigentlich nie einen optischen Unterschied feststellen zwischen den Pflanzen, dass man sagt, irgendwie aufgrund der Bewässerung mit Trinkwasser beziehungsweise mit Nutzwasser oder eben mit dieser EU-Mindestanforderung wachsen die irgendwie größer, kleiner oder verändert. Weder optisch war da was nachzuweisen und auch die Analysen sprechen dann im Prinzip auch für sich. Und auch die Zierpflanzen beziehungsweise Stadtbäume, die bei uns jetzt auf der Anlage mittlerweile jetzt auch schon diese 3,5 oder 3,75 Jahre im Moment stehen, sind alle gesund, wird regelmäßig eine Bonitur durchgeführt und das Ganze eben auch überwacht.
Dazu hätte ich jetzt noch mal eine Frage, wenn du sagst, dass man keine Unterschiede sieht.
Ja.
Was ist denn dann im Prinzip das Fazit? Wird dann im Prinzip die EU-Richtlinie mit nur UV eigentlich ausreichen? Oder was sind denn die großen Argumente, da noch mehr zu tun als nur UV? Und wie stehen dann die Landwirte oder die Nutzer dem gegenüber?
Also anhand der Ergebnisse würde die Aufbereitung über eine reine Filtration, UV-Desinfektion ausreichen. Jetzt ist natürlich immer so ein bisschen die technische Frage dahinter. Je nachdem, wie gut meine Filtration ist und je nachdem, wie gut meine UV-Desinfektion ist, habe ich vielleicht mit anderen ja, Problemen zu rechnen, dass ich vielleicht in den technischen Bereichen dann mehr Biofilm anreichere. Ich habe dann vielleicht einen größeren Betriebsaufwand, den wir ja so mit der Ultrafiltration vorher nicht mehr hatten, weil die ja so gut wie alles rausgeholt hat. Ja, also ich gehe davon aus, dass es eher so ein bisschen auch diese technische Frage ist, was möchte man aufbereiten? Bei uns bietet sich's dann natürlich auch noch zusätzlich an, dass wir diese vierte Reinigungsstufe oder um die vierte Reinigungsstufe erweitern hier auf der Kläranlage. Und dementsprechend hätten wir ja schon, sage ich mal, ein Teilprinzip dieser Wasserwiederverwendung schon großtechnisch etabliert und könnten davon wiederum einen Teilstrom abzweigen. Also es ist tatsächlich auch immer eine Einzelfallbetrachtung, bei der man nicht sagen kann, dass dieses Konzept oder Schema passt im Prinzip auf jede Anlage, sondern man muss dann schon auch immer wieder den Einzelfall betrachten. Und ja.
Das heißt, in der Kläranlage, wo keine vierte Reinigungsstufe geplant ist, würde jetzt sage ich mal die Kombination Ultrafiltration mit UV ausreichen. Ist das das Ergebnis daraus?
Theoretisch würde das gehen. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Abwassercharakteristik an, aber durch die Ultrafiltration können eben viele Pathogene nahezu, ja, alle Pathogene in unserem Fall, eben zurückgehalten werden. Mit einer abschließenden UV-Desinfektion war das nicht das Thema, war das dann kein Thema mehr. Dann ist immer nur die Frage, wie sieht es um die Spurenstoffe aus? Wie viel Spurenstoffe sind im Wasser enthalten und in welcher Menge? Und das haben wir jetzt hier in Schweinfurt. Ich habe es ja eingangs dann auch schon erwähnt, mit dem großen industriellen Anteil, metallverarbeitende Industrie, haben wir sehr viel Korrosionsschutzmittel im Abwasser und dementsprechend auch im Ablauf der Kläranlage. Und den sollte man schon rausholen, bevor man den wieder in die Umwelt gibt. Sei es zur urbanen Bewässerung, landwirtschaftliche Bewässerung, aber auch vielleicht nicht in den Vorfluter einzuleiten.
Okay. Als Daniel und ich auf der IFAD waren, da wollten wir natürlich uns auch mal ein paar Stimmen anhören, die gegen so eine Wasserwiederverwendung ist. Ich weiß gar nicht mehr, wen wir gefragt haben. Es war auf jeden Fall einer von deinem Bekanntenkreis, Daniel. Und wollten mal schauen, okay, wenn wir mal Gegenstimmen haben, was würden die sagen? Und da war ein Argument, kommt, glaube ich, aus dem Trinkwasser oder kennt sich nur bei Trinkwasser eben aus und hat dann eben gemeint, er glaubt, oder er hätte die Befürchtung, dass wenn man diese Wasserwiederverwendung machen würde, dass dann eben sowas wie Mikroschadstoffe oder andere Verschmutzungen durch diese Bewässerung ins Trinkwasser kommt. Habt ihr das mit diesem Sandfilter getestet oder seid ihr darauf irgendwie eingegangen? Was sind da die Ergebnisse?
Ich hätte jetzt eher die Befürchtung, wenn wir das Ganze in den Vorfluter einleiten, dass wir dann flussabwärts oder stromabwärts Uferfiltrationen haben, bei denen dann im Prinzip ja verschiedenste Schadstoffe, organische Spurenstoffe etc. eben mit in die Trinkwasseraufbereitung gelangen, die erst dann mühsam entfernt werden müssen. Ansonsten kriegen wir mit der Aufbereitung, mit dem Kombiverfahren ja sehr hohe Eliminationsraten hin. Dass wir das dann ins Trinkwasser eintragen, sehe ich jetzt eher unkritisch. Also man muss natürlich immer, dafür gibt es dann im Prinzip auch einen Risikomanagementplan, bei der eben im Prinzip alle Teilbereiche berücksichtigt werden müssen, aber dass es jetzt sich unweigerlich auf die Trinkwasserversorgung auswirkt. Ich meine, wir müssen es ja eigentlich jetzt nur so sehen, die vierte Reinigungsstufe ist ja jetzt auch noch nicht unbedingt Stand der Technik, je nachdem, in welches Bundesland man vielleicht schaut. Und dementsprechend gelangen all diese Stoffe so oder so aktuell in die Umwelt. Und dementsprechend, ja, finde ich das Argument ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, nachdem es ja jetzt eh schon in die Umwelt gelangt und wir es ja eigentlich zu über 95% rausholen aus dem Prozess Wasserstrom, dass man dann da erst davon spricht, dass es irgendwie in die Umwelt gelangt, beziehungsweise dann die Trinkwasserqualität verschlechtert.
Ja gut, wir halten noch mal fest vielleicht an der Stelle, ne? Das ist ja auch ein Haufen Aufklärungsarbeit, ne, die da zu verrichten ist. Wenn man an Wasserwiederverwendung auch denkt, vielleicht der andere Gedanke neben der Verrieselung, ne, ist letztendlich auch, dass das Wasser, was vom Kläranlagen abläuft, ja, irgendwo direkt eingespeist wird, vielleicht wieder ins Trinkwasserwerk, ja, dass es ja nicht der Fall ist. Das muss man sich nochmal vor Augen führen, weil das ist die sofortige Assoziation vielleicht, ne? Wenn man nicht im Detail Bescheid weiß. Bevor das hier eine der längsten, beziehungsweise die längste Folge wird, ne, würde ich sagen, Linda, hast du noch eine letzte Frage? Ansonsten hätte ich nochmal kurze Fragen an Markus, die ich mal auf 3 reduziere.
Nee, ich glaube, wir lassen es bei den 3 Fragen. Es ist schon sehr lang geworden. Natürlich hätte ich noch 1000 Fragen, aber...
Ich glaube, es gäbe tatsächlich noch sehr viel zu erzählen, aber dafür gibt es ja immer die Möglichkeit, auch mal Schweinfurt persönlich zu besichtigen, die Kläranlage zu besichtigen und einfach mal auf dem Projektgelände vorbeizuschauen, sich ein Bild davon zu machen. Und ja, da freue ich mich immer über die verschiedensten Besucher.
Sehr empfehlenswert.
Genau. Also es ist auf jeden Fall eine Einladung, ne, Markus? Also absolut. Guckt euch die Kläranlage Schweinfurt an.
Mit Badehose.
Mit Badehose.
Im Sommer.
Ja. Weiß ich nicht, okay.
Wer mag.
Ich habe mal ein paar Fragen, Markus. Die eine Frage ist, jetzt haben wir ja viel über theoretische Aspekte gesprochen. Was denkst du, was ist deine größte Sorge, ja, den Betrieb der Anlage sicherzustellen?
Zukünftig, ja, generell die Betriebsstabilität. Dadurch, dass wir jetzt im Moment noch von Pilotanlagen und in Containergröße reden und noch nicht von großtechnischen Anlagen, sehe ich es dann schon schwierig, das System ja im stabilen Betrieb zu betreiben. Es gibt doch immer mal wieder kleine Kinderkrankheiten, die dann auftreten. Und die auszumerzen, gilt es jetzt für die nächsten 1,5 Jahre, wenn wir dann in den noch praktischeren Betrieb gehen.
Okay. Was denkst du? Bist du für die Wasserwiederverwendung auf landwirtschaftlichen Flächen?
Ganz kurz, ja. Ja, wenn es möglich ist. Es ist auch immer die Frage, jetzt ist es doch nicht mehr kurz, es ist immer die Frage, wie ist es technisch umsetzbar? Ist es nachhaltig. Und nachhaltig nicht nur ökologisch, sondern auch mit der sozialen Komponente und auch ökonomisch.
Okay. Und dann nochmal die dritte Frage. Woher hast du dein Wissen aufgebaut, ja, zu diesem Thema? Und von welchem Land können wir am meisten lernen?
Sehr gute Frage. Ich bin seit jetzt 2 Jahren bei der Stadtentwässerung Schweinfurt, hatte vorher nur super wenig mit der Wasserwiederverwendung zu tun. Learning by doing, mehr oder weniger. Man baut sich dann auch ein gewisses Netzwerk auf, kann sich austauschen. Und lernen kann man vor allem, denke ich, aus den USA.
Alles klar. Markus, ich sage ganz, ganz vielen Dank. Linda.
Ja. Danke euch.
Hast du noch? Linda, wie heißen die letzten Worte?
Pantaree, das Wasser fließt immer bergab.
Ciao, Leute. Bis dahin.
Ciao.
Servus.